Gottes Werk und Teufels Beitrag. Die meisten von euch werden wissen, dass das der Titel eines Filmes ist. Und einige werden vielleicht auch wissen, dass das der Titel eines Buches ist und dass der Film auf diesem Buch basiert. Und ich habe aber nicht vor, die Geschichte dieses Filmes oder Buches zu erzählen. Es geht auch um ein ganz anderes Thema. Ich habe mir nur den Titel geklaut, weil der so schön passt. Gottes Werk und Teufels Beitrag. Und ich möchte heute eine vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Predigt halten. Eine richtige Predigt wird es eigentlich erst ganz am Ende. Und bis dahin möchte ich viel erzählen, Dinge in Erinnerung rufen, die die meisten von euch gut kennen, aber Gottes Werk einmal uns vor Augen stellen. Und diese Geschichte dieses Werkes, die beginnt sozusagen in Vorurzeiten in einer Stadt, die es längst nicht mehr gibt. Da ist einer mit seiner Familie aufgebrochen und er wollte nach Kanaan und ist aber dann hängen geblieben aus irgendeinem Grund in der Stadt Ur. Und es gibt heute zwei Städte, die von sich behaupten, wir sind diese alte Stadt Ur. Eine in der Türkei und eine im Irak. Die sind da irgendwie hängen geblieben, aus welchem Grund auch immer. Und dann hat Gott zu einem von denen gesprochen und gesagt, brich auf, zieh weiter in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und da haben wir ein Beispiel dafür, für ein Muster, wie Gott handelt. Der Erste, der aufgebrochen ist, ist nicht ans Ziel gekommen und dann wählt Gott einen anderen aus, der ans Ziel gebracht wird. Der Erste schafft es nicht, aber der Zweite. Und ein anderes Muster ist, dass Gott Vertrauen verlangt. Er sagt nicht, pass auf, dort und dorthin, da habe ich alles für dich vorbereitet und alles geht gut, sondern er sagt, brich auf, verlass deinen Familienverband, den Schutz, den das bedeutet, die sozialen Beziehungen, löse dich von dem allen, wohin? Ein Land, das ich dir zeigen werde. Da gehört schon was dazu, sich aufzumachen. Und dieser Mann, Abram genannt, machte das tatsächlich. Der war wahrscheinlich ziemlich wohlhabend, hatte eine kleine Familie, eine Frau und keine Kinder, aber ein Neffe zog mit ihm und ziemlich viele Tiere und das heißt dann auch das zugehörige Personal, das war eine ganz schön große Gruppe. Die zogen also los in dieses Land Kanaan, so ganz grob gesagt das heutige Israel. Ja, Gott hat ihm gesagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Er hat aber gar keine Kinder. Wie soll das passieren? Und er gerät ein bisschen ins Zweifeln und Gott hat ihm nochmal den Sternenhimmel gezeigt und gesagt, siehst du, kannst du die Sterne zählen? So viele werden deiner Nachfahren sein. Und du wirst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Und das heißt, ein Vater vieler, vieler Menschen. Dann kam es tatsächlich dazu, dass er einen Sohn bekam, oder die beiden einen Sohn bekamen auf wunderbare Weise. Kann man jetzt nicht erzählen, das würde zu weit führen. Und dann geschieht etwas, ziemlich Bedrückendes auf den ersten Blick. Als nämlich dieser Sohn Isaak herangewachsen war, sagt Gott zu Abraham, nimm deinen Sohn, geh da auf diesen Berg und du sollst ihn mir opfern. Und Abraham vertraut Gott und er nimmt seinen Sohn und geht da auf diesen Berg, baut einen Altar, bereitet alles vor. Und in dem Moment, wo er seinen Sohn erstechen will, kommt der Engel Gottes und sagt, halt Abraham, Gott hat dein Vertrauen gesehen. Und diese Geschichte, die uns so furchtbar vorkommt, ist eigentlich die Geschichte einer großen Befreiung. Denn es ist die Geschichte davon, dass Gott sagt, ich will keine Menschenopfer. Das war nämlich damals üblich, Menschenopfer, Kinder, Gott, ihren Göttern darzubringen. Und Gott gesagt hat, bei mir ist das nicht so. Bei mir gibt es keine Menschenopfer. Und insofern ist es eine wunderbare und befreiende Geschichte, die auf den ersten Blick ein bisschen bedrückend wirkt. Der Isaak bekommt dann auch zwei Söhne. Einer von denen, die Linie geht ja immer nur über einen, heißt dann, bekommt den Namen Israel, Gottesstreiter. Und der wiederum hat 12 Söhne. Das sind also dann schon ziemlich viele Leute mit allem drum und dran. Und dann kommt eine Hungersnot, sie weichen aus, gehen nach Ägypten, werden dort erst auch mal sehr freudig empfangen, bekommen Land zugewiesen, wo sie sich sesshaft machen können, bleiben ziemlich lange da, 400 Jahre ungefähr, und die Zeiten ändern sich und sie werden versklavt. Sie müssen schwere Arbeiten leisten und sie fangen an, sich zu erinnern, da war doch mal einer, den hat doch Gott geschickt in das Land Kanaan, das ist doch uns versprochen. Gott, hilf uns. Und da erwählt Gott einen Mann, einen Verbrecher, einen Mörder. Man kann das verstehen, er war erzürnt, weil er gesehen hat, wie ein ägyptischer Aufseher einen Israeliten geschlagen hat. Da ist ihm das Blut aufgewallt und er hat diesen Aufseher erschlagen. Ein Mörder. Er musste fliehen und Gott bringt ihn zurück und durch diesen Mose, auch wieder durch viele Ereignisse, geschieht es am Ende, dass tatsächlich diese ganzen Israeliten, die waren dann schon ziemlich viele, das Land Ägypten verlassen dürfen. Das machen sie auch. Und als sie quasi an der Grenze stehen zu dem Kanaan, schicken sie Kundschafter aus und die Kunden haben aber die falschen Leute sozusagen ausgewählt für diesen Kundschafterdienst. Das waren nämlich Leute, die haben sich in Angst und Schrecken versetzen lassen und haben erzählt, dort wohnen Riesen, die bringen uns alle um, wenn wir da hinkommen wollen. Und die Leute haben es geglaubt und haben gesagt, das machen wir nicht, da gehen wir nicht hin. Ach, wären wir nur in Ägypten geblieben. Da wird Gott ein bisschen zornig und sagt, gut, wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht. Und lässt diese ganzen Leute 40 Jahre lang über die Halbinsel Sinai, das heißt durch die Wüste, marschieren, laufen oder ziehen. Das dauert ja immer, ist ein Zelt aufgebaut, ist am Abend und dann wieder abgebaut und dann so weiter. Also, aber jedenfalls sind die 40 Jahre in der Wüste. In dieser Zeit gibt Gott durch Mose diese heute sogenannten 10 Gebote, eine Art Grundlage für alle Gesetze und wird fast auf der ganzen Welt werden die meisten dieser Gebote als Grundlage des menschlichen Zusammenlebens angesehen. Und schließlich sind die 40 Jahre vorbei, die kommen in dieses Land Kanaan, siedeln sich dort an, verteilen das Land und das war aber eigentlich nicht so ein Volk, sondern 12 Stämme, die zusammengehörten, so ein bisschen wie das Deutsche Reich früher, lauter kleine Fürstentümer, aber irgendwie gehörten sie zusammen, aber irgendwie auch nicht. Und so war das bei denen auch. Und es wurden sogenannte Richter ausgewählt, wie der Name schon sagt, es war ihre Aufgabe, Streitigkeiten zu schlichten, aber auch Gottes Wort unter die Leute zu bringen und im Notfall auch als Heerführer das Volk in den Krieg zu führen. Es waren manchmal auch Frauen. Und irgendwann sagten die Leute, das gefällt uns nicht, dass wir keinen König haben. Die anderen haben alle Könige, bloß wir nicht. Und Gott sagt dann, der Richter damals war auch gleichzeitig Priester und Prophet, und Gott sagt durch den, Leute, überlegt euch das genau. Ein König kann auch ungerecht sein. Und ein König, der will den Hofstaat halten, wo nimmt der das Geld dafür her? Der nimmt es von euch. Und wenn der Krieg führen will, dann nimmt er eure Söhne und fragt nicht danach, wer Lust hat und wer nicht. Überlegt euch das. Aber die sagten, nein, wir wollen sein wie die anderen. Wir wollen auch einen König haben. Und sagt Gott, okay, ich gebe euch einen König. Und der Erste, der da ausgewählt wird, und da haben wir wieder dieses Muster, der Erste taugt nicht. Der ist der Aufgabe nicht gewachsen. Er ist am Ende ungehorsam gegen Gott. Und Gott sucht sich einen neuen aus. Und er schickt diesen Samuel, diesen Richter, heimlich zu einer Familie und sagt, von den Söhnen, von den ganzen Söhnen ist einer der neue König. Lasst ihr dem ja alle vorstellen. Und die Familie ist natürlich begeistert und die fangen an mit dem Ältesten und denken, der Älteste wird es wohl sein. Aber der ist es nicht und der Nächste auch nicht und der Dritte auch nicht. Und das sind alle vorgestellt und zu keinem hat Gott gesagt, das ist der neue König. Und da sagt der Samuel, sag mal, habt ihr noch einen hier, einen Sohn? Naja, der Kleine, der ist draußen beim bei den Tieren auf der Weide. Ja, holt den mal her. Und der ist es. Und das ist wieder so ein Muster, wie Gott handelt. Der Kleine, derjenige, der gering geachtet wird, der es gar nicht sein kann nach menschlichem Ermessen, der ist von Gott auserwählt. Und der heißt David. Den haben wir heute schon gesehen. Und David, das ist der Zweite, das ist ein König nach Gottes Herzen, aber nicht, weil er alles richtig macht, ganz im Gegenteil, da gibt es abstruse Geschichten von dem zu erzählen, sondern er ist ein König nach Gottes Herzen, weil er umkehren kann, weil er seine Schuld erkennen kann, seine Schuld zugeben kann, bekennen, um Vergebung bitten. Das ist es, was ihn zu einem König nach Gottes Herzen gemacht hat. Aus einer dieser absurden Geschichten geht ein Sohn hervor, Salomo, ein weiser König, der trotz seiner Weisheit viele Torheiten auch begangen hat. Und dann fängt es schon an zu bröckeln. Als Salomo gestorben ist, oder bevor er gestorben ist, hat er gesagt, dieser Sohn, der soll neuer König werden nach mir. Aber da waren eine ganze Menge von den Israeliten, die hatten gesagt, den wollen wir nicht, wir wollen einen anderen. Und es kommt zur Teilung des Reiches. Es sind zwei von diesen Stämmen, Juda und Benjamin, die den König, den Sohn von Salomo als König anerkennen, und die anderen 10 machen ihr eigenes Ding. Das ist das Reich Israel, und die anderen, Juda und Benjamin, sind das Reich Juda, und daher kommt wahrscheinlich dieser Begriff Juden. Und so geht das ungefähr 700 Jahre. Diese beiden Reiche fühlten sich schon irgendwie zusammengehörig. Mal haben sie sich gestritten, mal haben sie zusammen, sind sie zusammengegangen. Und das Problem war aber, dass die Leute, die Juden, das Volk und ihre Herrscher oftmals sich überhaupt nicht um Gott geschert haben. Ich muss euch mal was vorlesen, was ich eigentlich willkürlich rausgegriffen habe. Es gibt hunderte von Beispielen dafür, was Gott durch den Propheten Jeremia zu dem Volk spricht, um mal das zu illustrieren, wie Gott über das Verhalten der Juden, der Menschen gedacht hat. Er sagt also durch Jeremia, wie kannst du sagen, ich habe mich nicht unrein gemacht? Und bin nicht den Baalen nachgelaufen, also den Göttern der anderen Völker. Sieh dir deinen Weg an im Tal, erkenne, was du getan hast. Eine leichtfüßige junge Kamelstute, die hin und her läuft auf ihren Wegen. Eine wilde Eselin an die Wüste gewöhnt, in ihrer Gier schnappt sie nach Luft. Ihre Brunst, wer kann sie hemmen? Wer immer sie sucht, braucht sich nicht anzustrengen. In ihrer Brunstzeit findet man sie. Bewahre deinen Fuß vor dem Barfußgehen und deine Kehle vor dem Dürsten. Das ist so ein Sprichwort damals wahrscheinlich gewesen. Du aber hast gesagt, verflucht, nein, denn ich liebe die Fremden und ich werde ihnen nachlaufen. In Schande wie der Dieb, wenn er ertappt wird, so sind sie beschämt, das Haus Israel. Sie, ihre Könige, ihre Fürsten und ihre Priester und ihre Propheten, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, also zu Götzenbildern. Und zum Stein, du hast mich geboren. Mir, Gott, haben sie den Rücken gekehrt und nicht das Gesicht. In der Zeit der Not aber sagen sie, mach dich doch auf und hilf uns. Wo sind denn deine Götter, die du dir gemacht hast? Sollen doch sie sich aufmachen? Ob sie dir helfen zur Zeit deiner Not? So zahlreich wie deine Städte sind deine Götter geworden, Juda. Warum streitet ihr mit mir? Ihr seid alle von mir abgefallen, spricht der Herr. Und das ist die Situation, die eben ganz oft eingetreten ist, sowohl in Juda als auch in Israel, dass die Leute sich von Gott abgewandt haben und gedacht haben, wir wollen nicht das auserwählte Volk sein, wir wollen sein wie die anderen. Und dann passiert etwas Unerhörtes, eigentlich unglaublich, unfassbar. In diesem kleinen, gewissermaßen unbedeutenden Volk Israel oder Juda, die Israeliten gab es dann schon gar nicht mehr, wird Gott Mensch. Und das ist wieder das Muster, der Erste taugt nicht, Adam sozusagen, der Mensch, der eigentlich in Beziehung zu Gott leben sollte und durfte, der ein schönes Leben hätte haben können, der hat es vermasselt, alles kaputt gemacht. Und der Zweite, der macht es gut, der ist der Erlöser. Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, der tatsächliche Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und er hat in seinem Leben, in seinen Worten gezeigt, wie Gott ist, dass Gott voller Liebe ist und voller Erbarmen und dass wir uns ihm zuwenden können. Und das war der Grund, weshalb er schließlich umgebracht wurde. Ihr kennt vielleicht diesen Gedanken, die Juden haben unseren Herrn Jesus umgebracht. Das ist in vielfacher Hinsicht falsch. Tatsächlich ist es so gewesen, dass einige der führenden Juden sich gesagt haben, wenn dieser Jesus so weitermacht, führt das zu einer Revolte. Und die Juden waren ja besetzt durch das Römische Reich. Wenn es zu einer Revolte kommt, dann müssen hier ganz viele Leute sterben. Das müssen wir verhindern, dann lassen wir lieber den einen umbringen. So, das war der Anteil der Juden daran. Wenn die Juden Jesus umgebracht hätten, dann wäre er gesteinigt worden. Er ist aber gekreuzigt worden, weil die Juden die Römer dazu gebracht haben, ihn umzubringen, am Kreuz. Und die Römer wiederum, das sind ja sozusagen unsere Vorfahren. Wir stehen auf der Kultur der Römer und gewissermaßen auch auf dem Rechtssystem sogar der Römer. Also, dass die Juden unseren Herrn Jesus umgebracht hätten, das ist sehr fragwürdig. Abgesehen davon, was heißt das überhaupt, unser Herr Jesus? Wir erleben das, dass wir mit Jesus enge Gemeinschaft haben können. Er ist uns wie ein Bruder oder überhaupt ein Bruder. Und da haben wir so das Gefühl, Jesus ist eigentlich ein Deutscher. Der gehört zu uns. Wie seht denn ihr das in Indien? Ist Jesus für euch ein Indier? Ein Inder? Ja, was? Der Jesus ist euch so nah, das ist wie ein Inder. Und den Japanern geht es genauso. Und den Amerikanern auch. Und den aus dem Kongo, jeder denkt, der ist ein Bruder für mich, der ist ja wie ich, der gehört zu mir. Aber nein, Jesus war ein Jude. Und er hat als Jude gelebt. Und er hat die Vorschriften des Judentums eingehalten, er hat manches vom Kopf auf die Füße gestellt, aber er hat darin gelebt und er war ein Jude. Das ist sozusagen der Herr Jesus der Juden, wenn man schon so reden will. Also, dass die Juden unseren Herrn Jesus umgebracht haben, das ist eigentlich ganz falsch. Und als, nachdem Jesus gestorben war und auferstanden, da gab es eine Begebenheit, das sind zwei Leute, die zu seinen Nachfolgern gehörten, von Jerusalem weggegangen. Die wussten aber noch nicht, dass Jesus auferstanden war. Die wussten nur, dass er gestorben war und waren völlig zerstört am Boden. Da kommt Jesus und gibt sich aber nicht zu erkennen in seinem Auferstehungsleib und sagt zu denen, aber musste das nicht geschehen, was mit dem Messias passiert ist? Hat nicht das ganze Alte Testament immer davon gesprochen, dass dem Messias das geschehen musste, was ihr jetzt miterlebt habt? Das ist doch gut, das ist doch richtig so gewesen. Und das heißt, wenn wir das den Juden in die Schuhe schieben wollen überhaupt, dann müssen wir sagen, die haben für uns die Drecksarbeit gemacht. Das hat kürzlich mal der deutsche Kanzler auch in Bezug auf Israel gesagt, hat dafür viel Kritik bekommen. Aber im Endeffekt stimmt es zumindest in dieser Hinsicht ja. Die Juden, die die Römer angestiftet haben, Jesus umzubringen, die haben für uns die Drecksarbeit gemacht. Denn wo wären wir denn, wenn Jesus nicht gestorben wäre? Wenn er nicht für uns gestorben wäre und unsere Sünde auf sich genommen hätte. Die haben für uns die Drecksarbeit gemacht, indem sie einen Unschuldigen dem Tod ausgeliefert haben. Tja, wie ging es mit den Juden weiter? Wie gesagt, die Römer ja hatten ja das Land Israel besetzt und da gab es einige Leute, denen hat das nicht gepasst natürlich und da bildeten sich so Partisanengruppen oder man könnte auch sagen Terroristen, die haben so Anschläge ausgeführt, bis es den Römern zu dumm wurde und die mal einen Feldzug gestartet haben, diese ganzen Widerstandsnester ausgeräuchert sozusagen, am Ende Jerusalem, die Hauptstadt, belagert, eingenommen und viele, viele Juden getötet haben. Viele gefangen haben, von denen sind dann auch wieder eine ganze Menge bei Gladiatorspielen so zur Volksbelustigung umgebracht worden. Ein paar konnten fliehen und eine ganze Menge, die haben auch sowieso außerhalb von Israel gelebt, vorher schon, und haben da jüdische Gemeinschaften gegründet mit Synagogen, also sozusagen jüdischen Kirchen. Das heißt, es sind nicht alle umgekommen. Und jetzt möchte ich meinen großen Sprung mit euch machen, ins 11. Jahrhundert. Bei dem ersten Kreuzzug, wo Christen gedacht haben, Mensch, die Stadt Jerusalem, die ist von Ungläubigen besetzt, von Muslimen, die müssen wir mit dem Schwert befreien. Das kommt uns ein bisschen komisch vor heutzutage, aber wir sollten mit unseren Urteilen vorsichtig sein. Unsere Nachkommen werden uns auch beurteilen und wer weiß, was die über uns sagen werden. Die haben also diesen Kreuzzug gestartet und sind erstmal den Rhein runtermarschiert und haben in den ganzen Städten entlang des Rheins die Juden massakriert und ihnen alles weggenommen, was sie hatten, denn so ein Kreuzzug kostet Geld, das muss ja irgendjemand bezahlen. Und wer bezahlt es? Am besten die Juden. Das heißt, mit anderen Worten, 1000 Jahre danach gab es immer noch Juden. Das ist eigentlich unglaublich. Die hatten kein Land mehr, die hatten keine Regierung mehr, nichts. Und über 1000 Jahre lang haben diese Menschen sich als Juden am Leben erhalten. Das hat es noch nie gegeben. Und die Juden, ja, die waren immer Fremdkörper. Gerade in Europa. Es gab dann Vorschriften, dass Juden kein Land besitzen durften. Das heißt, sie konnten auch keinen Ackerbau betreiben, sie konnten keine Bauern sein. Sie durften nicht in die Handwerkerzünfte aufgenommen werden und ohne Mitglied in der Zunft zu sein, gab es keinen Handwerksbetrieb. Was sollten sie machen? Sie wurden Händler. Und es gibt ja den schönen Spruch, der vielleicht im Moment jetzt nicht mehr so gilt, aber Jahrhunderte gegolten hat, ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein. Das heißt, es gab schon Juden auch, die reich waren. Verhasst, aber reich. Was ging noch? Der Geldhandel, Geldwechsel, Kreditvergabe. Das war den Christen verboten, weil damals gesagt wurde, Zinsen zu nehmen. Darf man nicht, das verbietet Gott, aber die Juden können das machen. Und da gab es auch Leute, die reich wurden dadurch und verhasst. Die Juden sind alle reich. Rothschild. Sind alle wie Rothschild. Oder, das war ja dann schon 19. Jahrhundert, wenn mal eine Pest ausbrach, wer war dran schuld? Die Juden haben die Brunnen vergiftet. Und diese Geschichten, die Juden, die opfern an jedem Passafest ein christliches Kind, sozusagen als Erinnerung daran, dass sie unseren Herrn Jesus umgebracht haben. Das sind absurde Lügen natürlich, aber eine Lüge ist nur was wert, wenn sie auch jemand glaubt. Und die Leute haben es geglaubt, zu großen Teilen. Sage was Schlechtes über einen Juden, egal ob es stimmt oder nicht, und du wirst immer Menschen finden, die das gerne glauben und für wahr halten. Antisemitismus. Dabei waren die Juden ein erstaunlich begabtes Volk. Viele Künstler, bedeutende Künstler, Wissenschaftler. Wenn ich es richtig weiß, wird seit 1901 werden Nobelpreise vergeben und 23% aller Nobelpreisträger sind Juden. 23%. Wisst ihr, wie viel Prozent der Weltbevölkerung die Juden ausmachen? Ich sag's euch, ich habe es nachgelesen. 0,2%. Das heißt, wenn man sich mal versucht vorzustellen, wenn man 500 Menschen aus der ganzen Welt einfach zufällig rausgreift, kann man statistisch damit rechnen, dass einer von denen ein Jude ist. Und wenn man 500 Nobelpreisträger zufällig rausgreift, Tote und Lebende, sind 115 Juden. Dieses Volk ist offenbar gesegnet und dieser Segen Gottes, den Gott dem Abraham zugesprochen hat, der liegt immer noch auf diesem Volk. Der Höhepunkt des Antisemitismus, der Judenverfolgung, die ja sich immer wieder in sogenannten Pogromen entladen hatte, wo in einem gewissen Bereich und manchmal nur in einzelnen Städten einfach alle Juden getötet wurden. Der Höhepunkt im 20. Jahrhundert, die von den Juden sogenannte Shoah, 6 Millionen Menschen umgebracht. 6 Millionen innerhalb von ein paar Jahren. Und dann geschieht wieder etwas Unerhörtes und eigentlich Unglaubliches, etwas Unfassbares, dass nämlich einige Länder, die damals in der UNO schon zusammengefunden hatten, gesagt haben, das geht so nicht weiter mit den Juden, die brauchen einen eigenen Staat. Das hatte schon einige Jahre Vorlauf. Ein gewisser Theodor Herzl, ein Österreicher, hat gesagt, wir können machen, was wir wollen. Wir sind immer fremd, wir werden immer angefeindet. Und viele Juden haben sich auch taufen lassen und haben gesagt, ich will mit dem Judentum nichts mehr zu tun haben. Und das waren dann die getauften Juden, die wurden ihr Judentum nicht los. Und der Herzl hat gesagt, wir brauchen jetzt einen eigenen Staat. Und diese Bewegung, Zionismus, wurde genannt nach dem Berg in Jerusalem, wo der Tempel drauf stand, der Berg Zion. Und die haben gesagt, das ist unsere Heimat, da wollen wir hin. Und dazu kam es tatsächlich am 14. Mai 1948. Und das ist, ich sage jetzt mal vor unseren Augen, obwohl wir nicht dabei waren, aber das ist vor unseren Augen ein Wunder sondersgleichen. Fast 1900 Jahre, nachdem der Staat zerstört worden war, ein Großteil der Menschen vernichtet war, finden sich genug, und nachdem 6 Millionen Menschen gerade erst umgebracht worden waren, finden sich genug Menschen, einen neuen Staat bilden zu können. Die alten Ägypter sind längst umgegangen und die Assyrer und die Babylonier und die Römer und das ist alles weg. Und da sagt niemand, das sind noch die alten Babylonier von damals, die beim Untergang des Reiches übrig waren. Die sind irgendwie dann bei den anderen Reichen mit so untergemischt worden. Und die Juden haben fast 1900 Jahre, nachdem ihr Land zerstört worden ist, einen neuen Staat gegründet. Das ist ein Wunder Gottes vor unseren Augen. Das ist Gottes Werk in dieser Welt. 14. Mai 1948 und am Abend dieses Tages, nicht ein Jahr später oder wenigstens eine Woche später, am Abend dieses Tages haben gemeinsam Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon und Syrien diesen Staat angegriffen. Die wollten den sofort auslöschen von der Landkarte, ausradieren. Das hat nicht ganz geklappt. Im Endeffekt, nach einem 15-monatigen Krieg, war Israel sogar dann etwas größer, als es vorher gewesen war, als es gegründet worden war. 1967 kam es zu dem sogenannten Sechstagekrieg und verschiedene weitere Kriege. Und ein Höhepunkt oder der Höhepunkt vielleicht dieser ganzen nachbarschaftlichen Verfolgung, 7. Oktober, 2023, also quasi auf den Tag, genau, vor 2 Jahren, ein Terroranschlag mit 1182 getöteten Menschen, teilweise bestialisch umgebracht, gefilmt dabei. Wir haben gedacht, sie tun was ganz Großartiges und haben sich gebrüstet, damit, wie grausam sie alle Menschen allen Alters umgebracht haben, 250 Gefangene genommen, die allgemein als Geiseln bezeichnet werden, darunter Kinder, Säuglinge sogar. Es kommt zu dem Krieg in Gaza, der bis heute in aller Munde ist, sozusagen, zumindest in den Nachrichtenveranstaltungen. Infolge dieses letzten großen Aufwallens, das eigentlich das größte Massaker an Juden war seit 1945, gibt es eine Aufwallung von Antisemitismus in der westlichen Welt. Das heißt Europa, Westeuropa vor allem, Amerika, Nordamerika. Es werden auf deutschen und europäischen Straßen bei Demonstrationen Forderungen gestellt nach der Auslöschung des Staates Israel. Vielleicht habt ihr diesen Slogan mal gehört, from the river to the sea. Das heißt, vom Jordan bis zum Mittelmeer und dazwischen liegt Israel. Das heißt, wer das sagt, will, dass Israel ausgelöscht wird. Es wird der Terror vom 7. Oktober verherrlicht. Es gibt persönliche Angriffe gegen Juden, gegen jüdische Einrichtungen. Es wird gefordert, ein Boykott von Wissenschaftlern, jüdischen Wissenschaftlern, Künstlern, Sportlern. Das ist einfach Antisemitismus. Dabei möchte ich jetzt mal sagen, es gibt so Christen, die romantisieren Israel. Also Israel, das ist ja alles gut und schön. Das kann ja nur, weil das ja Gottes Volk ist, das kann ja nur das Allerbeste und Schönste sein. Und das ist natürlich Unsinn. Also dass die israelische Regierung alles richtig macht, davon kann keine Rede sein. Und diejenigen, die sowas behaupten oder denken, die haben ihre Bibel schlecht gelesen. Denn das Alte Testament sagt uns an Hunderten von Stellen, wie furchtbar die Juden mit Gott umgegangen sind und wie sie sich immer wieder von Gott abgewendet haben. Und ich sehe keinen Grund, warum das heute anders sein sollte. Und letztlich sehen wir selbst ja oft auch den Spiegel in den Schriften des Alten Testaments für uns. Also es geht ja nicht darum, den Staat Israel oder gar die israelische Regierung irgendwie zu romantisieren und in den Himmel zu heben, sondern es geht um die Juden, um Antisemitismus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gibt im Sudan zum Beispiel eine furchtbare Hungerkatastrophe. Da findet ein Bürgerkrieg statt, angezettelt vor allem von Russland. Habt ihr schon mal gehört, dass da Demonstrationen in Europa stattfinden? Gegen diesen Krieg, gegen diesen Hunger? Habt ihr schon mal gehört, dass demonstriert wird gegen das Elend der Menschen im Jemen, die unter so einem islamistischen Regime von diesen Houthis leiden? Habt ihr schon mal gehört, dass jemand fordert, dass die Kurden einen eigenen Staat bekommen? Hat jemand schon mal diesen Kurdenstaat anerkannt? Und die Kurden, weil ich vorhin von Drecksarbeit gesprochen habe, die haben auch für uns die Drecksarbeit gemacht. Die haben nämlich in Raqqa damals den IS besiegt. Und als sie damit fertig waren, sind sie fallen gelassen worden. Und als Folge davon hat der IS heute ganz Syrien unter seiner Herrschaft. Die kämpfen schon lange darum, einen eigenen Staat zu haben. Auch darum kümmert sich keiner. Aber wenn Juden im Spiel sind, dann kann man ja den Staat Palästina, den es gar nicht gibt, anerkennen. Ich will damit nicht sagen, dass alle Politiker, die so reden und das tun, Antisemiten sind, aber es ist eine Stimmung unter uns. Woher kommt dieser Antisemitismus? Dass sich das immer fokussiert auf diese Leute, die jahrhundertelang sozusagen unter uns gelebt haben und jetzt so ein kleines Land sind, eigentlich unbedeutend. Und ich finde dafür keine andere Erklärung, als dass der Teufel seinen Beitrag leistet. Dieser Engel, der mal zu Gottes himmlischer Heerschar gehörte, rebelliert hat und jetzt versucht zu verhindern, was Gott tut bei uns und überall in der Welt und der deshalb dieses auserwählte Volk Israel, die Juden, unter uns schlecht und matig macht und Antisemitismus befördert. Und wie sieht es unter uns aus? Stehen wir auf der Seite von Gottes Werk oder von Teufels Beitrag? Antisemitismus äußert sich ja nicht nur in Taten. Das sind auch Gefühle, Gedanken, Worte und Gerüchte. Theodor Adorno, der, glaube ich, kein Christ war, aber ein schlauer Mann, der hat gesagt, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Die Juden sind alle reich. Die Juden, die haben eigentlich die Weltherrschaft. Die Juden sind dran schuld. Die Juden gehören nicht zu uns. Die sind anders. Sind das Äußerungen, die in deinem Herzen Widerhall finden? Kennst du Gedanken und Gefühle des Antisemitismus? Ihr Lieben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann können wir uns nicht auf die Seite des Teufels stellen. Dann müssen wir auf der Seite des Werkes Gottes stehen und dürfen keine Antisemiten sein. Ich möchte euch ganz zum Abschluss noch einige Passagen aus dem Römerbrief vorlesen, in denen Paulus, der ja der große Missionar des ersten Jahrhunderts war, der von Gott auserwählt war, auch die christliche Lehre, das Verständnis dessen, was Jesus getan hat, was Gott tut, schriftlich auch niederzulegen, wo Paulus also darüber schreibt, wie das Verhältnis von diesen Christen, die vorher keine Juden waren, also so wie wir, und Juden sein soll. Er sagt, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk Israel verstoßen? Das sei ferne. Und er stellt sich selbst als Zeugen hin, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Und weiter hinten gebraucht er das Bild von einem Ölbaum. Der Heilsplan Gottes als Ölbaum. Und er schreibt, wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, also die Juden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, das sind diejenigen, die keine Juden sind, aber durch Jesus zu Gott gekommen sind, so wie wir, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und an dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen, also den anderen Zweigen, die schon da waren. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich als eingepfropften Zweig und den anderen Zweig, der schon da war, auch. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, weil ja einige von den Juden dann die jungen christlichen Gemeinden bekämpft haben. Die haben gesagt, ihr macht das hier falsch, wir warten seit Jahrhunderten auf den Messias und jetzt behauptet ihr, der war's und der war's aber gar nicht nach unserer Meinung. Also es gab dann eine gewisse Feindschaft. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte. Um der Figuren der Heilsgeschichte willen und um des Heilsplans Gottes willen. Gott. Amen.